Hey, herzlich willkommen zum Predigt-Podcast von Neuland. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass du dir von der folgenden Predigt gut was mitnehmen kannst für deine Beziehung zu Gott und für dein Leben.
Wir wollen uns also die nächsten Wochen mit diesem kleinen, aber sehr feinen Buch Ruth beschäftigen. Und vielleicht fragt ihr euch so ein bisschen, warum jetzt Ruth? Also ist jetzt nicht so das wichtigste und größte Buch irgendwie in der Bibel. Gibt es nicht wichtigere und spannendere Themen, die wir hier mal behandeln sollten? Und ich denke, Ruth behandelt aber Themen, die für uns heute auch unglaublich wichtig und auch entscheidend sind und die uns an der einen oder anderen Stelle im Leben begegnen werden. Eines der prominentesten Themen eigentlich in diesem Buch ist die Frage nach dem Leid. Wo ist Gott mitten im Leid? Und diese Frage, wie wir damit umgehen können, wenn wir in unserem Leben jetzt mitten durch solche Lebensstürme gehen, wo wir merken, boah, es wird gerade richtig hart. Dieses Buch beantwortet die Frage nicht. Also es gibt keine Antwort auf die philosophische Frage nach Leid, wo kommt Leid her. Aber dieses Buch gibt uns Inspiration dazu, wie wir damit umgehen können, wenn wir gerade durch so eine Phase des Leides irgendwie durchgehen müssen. Ruth zeigt uns aber auch noch spannende andere Themen, zum Beispiel das Thema Freundschaft oder Hingabe oder Liebe. Also alle Elemente, die so eine richtig gute Story eigentlich ausmachen. Ja, du hast da drin irgendwie Drama, du hast Tragödie, du hast Happy End. Also all das, was wir für so eine gute Geschichte wollen. Und der Punkt ist auch der, wisst ihr, Gott liebt gute Geschichten. Gott liebt richtig gute Geschichten. Und es ist ja auch interessant, dass er, wenn ihr euch die Bibel anschaut, dass er beschlossen hat, dass das die Art und Weise ist, wie er mit uns kommunizieren will und wie er mit uns reden will, durch Geschichten. Also Gott hat uns nicht irgendwie so ein Lexikon gegeben, wo du jetzt aufschlagen kannst, Leid, aha, jetzt schaue ich mal alles, was es zum Thema Leid nachzulesen gibt. So funktioniert die Bibel nicht und so funktioniert auch Leben nicht. Das Leben funktioniert überhaupt nicht so, sondern wir müssen leben. Und Gott benutzt jetzt Geschichten und kommuniziert damit verschiedene Themen auch zu uns und will sie uns näher bringen. Und mal ganz ehrlich, ich meine, wer liest lieber Romane als Sachbücher? Wahrscheinlich die meisten, ne? Also von dem her ist es doch schön, dass Gott durch Geschichten mit uns redet. Und auf der anderen Seite aber verbinden wir ja mit Geschichten auch viel mehr mit unserem eigenen Leben. Ne? Also wir verbinden uns mit Geschichten auf einer emotionalen Ebene. Wir erleben mit, was so die Hauptperson erlebt, was sie durchleidet. Wir freuen uns mit ihr, wir leiden mit ihr, wir fiebern so ein bisschen mit. Und wenn uns dann ein ähnliches Schicksal trifft oder wir durch so eine ähnliche Zeit gehen, dann passiert es ganz oft, dass wir uns an diese Geschichten wieder erinnern. Und dass wir das durchleben und dass wir daraus lernen können, hey, wie sind die denn damit umgegangen und wie kann ich jetzt damit umgehen? Und es ist eigentlich wertvoller, als es jedes Sachbuch jemals machen könnte, weil das sind die Dinge, an die wir uns eben erinnern. Wir haben so eine ganz natürliche Verbindung zu Geschichten. Und Gott liebt gute Geschichten und deswegen ist er auch der Meister Geschichtenerzähler. Aber er hat es nicht nur in der Vergangenheit gemacht, sodass du jetzt in die Bibel reinschaust und sagst, aha, das sind die ganzen schönen Geschichten, sondern er will das auch heute machen, in deinem Leben und in meinem Leben. Gott will das heute in deinem Leben machen, mit all den Höhepunkten und mit all den Tiefpunkten, mit all den Tragödien, mit all den Happy Ends, die du vielleicht schon erlebt hast oder die du noch vor dir hast und noch erleben wirst. Gott möchte mit deinem Leben eine schöne Geschichte erzählen. Und wenn du dein Leben anschaust, dann kannst du schon sagen, dein Leben ist ein Stück weit auch eine Geschichte. Und du kannst dir dann auch die Frage stellen, okay, was für eine Geschichte erzähle ich denn eigentlich mit meinem Leben? Und Ruth ist eine Geschichte, mit der man sich einfach wunderbar auch identifizieren kann. Sonja hat es das letzte Mal schon in der Moderation gesagt, schnappt euch einfach mal diese Story und lest die durch. Weil die ist echt kurz und es ist eine richtig 1A Kurzgeschichte. Die macht richtig Spaß zu lesen, dauert gar nicht lang und ist richtig nice. Deswegen lest die mal durch und ihr werdet merken, da kann man sich irgendwie richtig gut mit identifizieren, weil sie einfach so alltäglich daherkommt. Wisst ihr, Ruth ist eine Geschichte für Menschen, die sich wundern, wo Gott ist, wenn es eben keine Träume und keine Visionen und keine Propheten und einfach gar nichts Übernatürliches gibt. Weil in diesem ganzen Buch passiert einfach überhaupt gar nichts Übernatürliches. Ja, es ist jetzt nicht so, dass du sagst, so, ja, okay, also was die da erlebt haben, das geht bei mir nicht, weil sowas erlebe ich nicht. Bei Ruth passiert gar nichts Abgefahrenes, okay? Deswegen kann man sich wunderbar damit identifizieren. Es ist eine Geschichte, aber auch für Menschen, die sich fragen, wo Gott ist, wenn Tragödie auf Tragödie dein Leben trifft. Und ein Stück weit auch deinen Glauben herausfordert. Es ist eine Geschichte für Menschen, die sich fragen, ob es eigentlich irgendeinen Sinn macht, ein anständiges Leben zu führen, wenn das Leben gerade so richtig hart ist. Oder ob es nicht viel einfacher ist, die Abkürzung zu nehmen und den einfachen Weg zu gehen. Und es ist eine Geschichte für Menschen, die im Loch sitzen und die sich nicht vorstellen können, dass es irgendwie mal anders werden sollte. Und es ist eine Geschichte für Menschen, die sich auch nicht vorstellen können, dass aus ihren ganz normalen, alltäglichen Umständen, aus eurem, ich sage es mal so, aus eurem profanen Leben etwas wirklich Wunderschönes entstehen kann. All das steckt in dieser Geschichte von Ruth. Und genau, ich hoffe, ihr habt Lust auf diese Geschichte, euch darauf einzulassen. Und lasst uns mal reinschauen in dieses erste Kapitel. Wir haben es gerade gehört. Jelde hat es uns vorgelesen. Und diese Geschichte, sie startet ganz klassisch mit dem, was man einen Prolog nennt, ne? Also eine Einleitung. Und wir erfahren in so ein paar Sätzen das gesamte Setting für diese Geschichte. Also die Umstände und die Zeit, in der das alles spielt. Und im ersten Vers heißt es da, es geschah in den Tagen, als die Richter richteten. Nur damit ihr so eine kleine Ahnung habt so und es zeitmäßig einordnen könnt, okay? Die Richter haben in etwa, mal ganz grob, 1500 bis 1000 vor Christus gespielt, diese Periode. Also 2000 vor Christus hat Mose so das Volk rausgeführt aus Israel, ja? Und dann, nee, falsch, aus Ägypten, nach Israel. Und 2000, ich erzähle euch gerade schon mal, ihr müsst eigentlich alle aufschreien und sagen, stopp, das ist falsch. 2000 vor Christus war Abraham. So rum war das nämlich, ja? Abraham und dann kam nach ihm nämlich so ungefähr 1500, könnt ihr mal sagen, Mose. Okay, und Mose hat dieses Volk jetzt aus Ägypten rausgeführt in dieses verheißene Land Israel. Und dann gibt es so eine Zwischenzeit, nämlich wie die dieses Land besiedeln und wie dann die ersten Könige kommen. Und das ist diese Phase der Richter. Und das war keine besonders nice Zeit, also du willst da nicht gelebt haben. Wenn ihr in euren Bibeln so eine Seite zurückschlagt, also vor Richter ist denn dieses Buch Ruth, andersrum, vor dem Buch Ruth ist das Buch Richter. Und der letzte Vers darin, der sagt ganz viel aus, da heißt es nämlich, in jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und wenn ihr dieses Buch mal lest, also es macht schon Spaß zu lesen, ist aber echt ziemlich wild und übel, aber wenn ihr dieses Buch mal lest, dann bekommt ihr einen Geschmack davon und eine Vorstellung davon, was es bedeutet, dass jeder tut, was er gerne, was recht ist in seinen Augen. Es ist nämlich Chaos und wirklich unfassbare Grausamkeit. Also übelst. Und genau in dieser Zeit spielt jetzt diese süße kleine Geschichte von verletzlichen kleinen Frauen. Es gibt eine Hungersnot in Israel und dieser Mann namens Elimelech, er nimmt seine Frau Naomi und seine beiden Söhne und er sieht irgendwie keine Zukunft mehr in Israel. Obwohl es das verheißene Land ist, ja, sagt er, hier gibt es nichts mehr für uns, wir gehen. Und sie ziehen nach Moab. Und jetzt musst du dazu wissen, Moab war nicht einfach nur so ein Nachbarland, wie wenn du sagst, ach, ich gehe jetzt mal nach Österreich oder in die Schweiz. Moab war einer der fettesten Feinde Israels. Also, da hat so richtig Feindschaft gegeben zwischen den beiden. Es wäre im Endeffekt so, wenn du heute ein Israelit wirst und du würdest sagen, ich wandere in den Iran aus. Wahrscheinlich nicht die coolste Idee, aber das ist so ungefähr vergleichbar. Okay, die waren total verfeindet und Naomi und ihre Familie sind also Immigranten, Auswanderer, okay? Die in der Hoffnung, wie jeder Auswanderer, in der Hoffnung auf ein besseres Leben in ein fremdes Land ziehen. Und hier fängt die ganze Tragödie an, weil sie wandern aus und sie finden genau das, was sie zu vermeiden suchten. Elimelech und seine beiden Söhne Machlon und Kilion sterben alle. Und sie finden eigentlich schreckliche Armut und Tod vor. Wir fahren das später in der Geschichte, dass sie ihr angestammtes Land in Israel verkaufen mussten und trotzdem in bitterer Armut gelebt haben. Also das, was sie gehofft haben, ist absolut nicht eingetroffen. Und jetzt bleibt Noomi mit ihren beiden Schwiegertöchtern alleine zurück in diesem fremden Land. Und hier startet eigentlich die Geschichte. Das ist die Ausgangslage. In absoluter Leere. Also stell dir den vollkommenen Tiefpunkt in deinem Leben vor, so geht es Noomi. Ja? Es ist absolute Leere, absolute Hoffnungslosigkeit, absolutes Elend. Wie sollte Noomi als Witwe, ohne Kinder, ohne Nachkommen, ohne Familie, wie soll sie überleben? Gibt es irgendeine Hoffnung für sie? Und rein menschlich gesehen, wenn du dich in die damalige Kultur reinversetzt, musst du sagen, nee. Vollkommen hoffnungsloser Fall. Und das ist für uns heute ein bisschen schwer zu verstehen, weil wir leben in einer anderen Kultur. Es ist ein bisschen fremd für uns, ja? Wenn du in so einer Situation wärst, wo du sagst, Alter, alles verloren, voll an die Wand gefahren, dann würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, naja, aber ich habe ja immer noch irgendwie meine Ausbildung. Ich finde ja auch noch was. Ja, also ja, ich kann mich noch über Wasser halten und so gesehen ist deine Fähigkeiten und deine Ausbildung, ja, das gibt dir so ein Stück weit Sicherheit und gibt dir auch ein Stück weit Zukunft. Außerdem leben wir in einem Sozialstaat, das heißt, da wird auch ein bisschen für dich gesorgt. So gab es früher alles gar nicht. Und was damals das Hauptding war, was du brauchtest, um Sicherheit und Zukunft zu haben, war Familie. Es war einfach Familie. Ja, es war nicht Ausbildung, es war auch nicht mal das Geld zwangsläufig, sondern du brauchtest als Frau einen Ehepartner und du brauchtest Kinder. Und Noomi befindet sich jetzt in einer Situation, in der sie fast die schlimmste Art von Witwe ist, die du dir eigentlich nur vorstellen kannst, weil sie ist, wie sie das ja dann in ihrer Rede zu ihren beiden Schwiegertöchtern sagt, sie ist schon älter. Und daraus können wir mal schließen, dass sie höchstwahrscheinlich keine Familie mehr in Israel hat, sondern dass ihre Eltern bereits gestorben sind, wenn sie selber schon älter ist. Das heißt, sie hat niemanden mehr, wo sie hin zurückgehen kann. Außerdem hat sie auch keine Aussicht, eine neue Familie zu gründen, weil sie ist nun mal schon alt. Das heißt, die biologische Uhr ist einfach abgetickt, da geht nichts mehr. Und sie hat dann dementsprechend, weil ihre Söhne gestorben sind, jetzt natürlich auch keine erwachsenen Kinder, zu denen sie irgendwie ziehen könnte und sagen könnte, kümmert ihr euch um mich? Also es ist wirklich, für sie ist eine absolute Leere da. Und nur mal, um so eine Vorstellung von dieser trostlosen Situation zu bekommen, in der sie ist. In der damaligen Kultur, mit dem Schicksal, was sie hat, da war sie ein absoluter Niemand. Ja, ein richtiger Niemand. So wie wenn du heute irgendwie ohne Schulabschluss von der Schule fliegst, deine Familie dich vielleicht verstößt, danach sterben auch noch alle außenrum und du irgendwo unter einer Brücke hausen musst, ohne irgendwas, null Geld, gar nichts, keine Freunde, kein Geld, gar nichts. Dann würdest du vielleicht auch sagen, puh, sieht ziemlich trostlos aus. Sie war noch eine Stufe weiter, weil es gab kein Sozialsystem. Es war eine Zeit, die voller Brutalität und Grausamkeit war. Da hat sich auch niemand großartig um so eine alternde Witwe gekümmert oder sowas oder hatte Interesse dafür. Also sie war ein Niemand, okay? Und das war die damalige Kultur. Und ihr müsst es so verstehen, jede Kultur sagt dir, ob du etwas wert bist oder ob du niemand bist. Also das sagt die Kultur dir, okay? Vielleicht denkt ihr euch jetzt so, wenn ihr diese Kultur euch anschaut, so ach hey, wie rückständig, ist ja voll Banane, also hey, wie dumm, dass man da einen Mann haben muss und Kinder haben muss, ist ja voll albern und so, wie seltsam, wie dumm. Gut, dass wir darüber hinaus sind. Ja, okay, ja, kannst du so denken, aber auch du hast deine Kultur. Noomi fühlt sich wie ein Niemand, aber passt auf, manche von euch fühlen sich auch wie ein Niemand. Ja, vielleicht fühlst du dich wie ein Niemand, weil du nicht dem heutigen Schönheitsideal entsprichst. Oder vielleicht fühlst du dich wie ein Niemand, weil du nicht die berufliche Karriere vorzuweisen hast. Weißt du was, Noomi hätte das Schönheitsideal absolut kein bisschen interessiert. Es wäre ziemlich vorbeigegangen, sie hätte darüber gelacht. Und auch eine fehlende berufliche Ausbildung hat sie nicht im geringsten interessiert. Was meinst du, warum das für dich so eine große Sache ist? Weil das die Kultur ist, in der du lebst. Und wenn du das nicht hast, dann bist du ein Niemand. Jede Kultur sagt dir das. Und jeder hat eine Kultur und bezieht sein Selbstwertgefühl im Grunde genommen aus dem, was die Kultur ihm sagt. Und wenn die Kultur dir jetzt sagt, dass du ein Niemand bist, weil du dies oder jenes nicht hast, dann fühlst du dich eben wie ein Niemand. Und wenn es bei Naomi damals so war, dann war es da auch so. Also wir sollten uns jetzt nicht irgendwie kulturell überlegen fühlen und denken, ach komm, jetzt machst du nicht so ein großes Ding raus. Das ja, ist nicht wichtig. Sie hat keinen Namen, ihr Familienstammbaum wird bald aussterben und sie lebt in einer Zeit, in der, wenn du keine Familie und keinen Familiennamen hast, du einfach ein Niemand bist. Und das Leben hat ihr alles genommen. Also wirklich alles. Wirtschaftlich, sozial, psychologisch. Sie ist am Boden zerstört. Und sie steht jetzt kurz davor, nach Israel zurückzukehren. Aber sie hat eigentlich nichts, wo sie hin zurückgehen kann. Sie wird in Israel ein Leben in einer absoluten Sackgasse führen. Ein Leben am Rande der Gesellschaft, ein Leben in absoluter Armut und Not und ein Leben in vollkommener Bedeutungslosigkeit. Und das ist Naomi und ihre Situation. Und so startet dieses Buch. Aber das Schöne ist, das Buch heißt ja nicht Naomi, sondern das Buch heißt Ruth. Und diese Ruth wollen wir uns deswegen mal anschauen. Also, Naomi erfährt, dass die Hungersnot in Israel vorbei ist. Und da sie jetzt wahrscheinlich lieber in ihrem eigenen Land als Bettlerin lebt, als bei den Todfeinden, packt sie also ihre 7 Sachen ein und geht zurück nach Israel. Und ihre beiden Schwiegertöchter, die wollen jetzt ihre Schwiegermutter in der Situation nicht im Stich lassen und deswegen gehen sie mit. Und dann kommt dieses Gespräch zwischen den beiden oder zwischen den dreien, das dann im Endeffekt so diesen gesamten ersten Akt der Geschichte ausmacht. Und das wollen wir nochmal uns anschauen und nochmal lesen. Und zwar ab Vers 8 ist es, also Ruth 1, Vers 8. Da sagt Naomi, geht, kehrt um, jede in das Haus ihrer Mutter. Der Herr erweise euch Gnade, so wie ihr sie den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Der Herr gebe es euch, dass ihr Ruhe findet, eine jede in dem Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie. Da erhoben sie ihre Stimme und weinten und sagten zu ihr, nein, sondern wir wollen mit dir zu deinem Volk zurückkehren. Doch Naomi sagte, kehrt nur um, meine Töchter. Wozu wollt ihr mit mir gehen? Habe ich etwa noch Söhne in meinem Leib, dass sie eure Männer werden könnten? Kehrt um, meine Töchter, geht. Ich bin ja zu alt, um meines Mannes Frau zu werden. Selbst wenn ich spräche, ich habe noch Hoffnung. Wenn ich gar diese Nacht eines Mannes Frau werden würde und sogar Söhne gebären sollte, wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß würden? Wolltet ihr euch deshalb abgeschlossen halten, ohne eines Mannes Frau zu werden? Nicht doch, meine Töchter. Denn das bittere Leid, das mir geschah, ist zu schwer für euch. Ist doch die Hand des Herrn gegen mich ausgegangen. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Ruth und ihre Schwägerin Orpa, die haben etwas ganz, ganz Seltenes. Die haben nämlich ein richtig gutes Verhältnis zu ihrer Schwiegermutter. sie wollen sie nicht verlassen, weil in irgendeiner Form ne, hängen die da jetzt gemeinsam drin. Also 3 Witwen, 3-mal das gleiche Schicksal, irgendwie jetzt auch so familiär miteinander verbandelt. Da wollen sie sich nicht einfach aufgeben. Es gibt aber doch einige ganz, ganz eklatante Unterschiede zwischen ihnen. Und der wichtigste eigentlich ist, der ist der Ruth und Orpa. Die waren noch jung. Ruth und Orpa waren noch jung. Und sie hatten so gesehen auch noch Familie, in die sie zurückkehren konnten. Also Naomi sagt, geht zurück zu euren Müttern. Ja, sie hatten ein Zuhause, wohin sie gehen konnten. Da gab es eine Sicherheit. Außerdem waren sie jung und sie konnten noch mal heiraten und sie konnten noch mal Kinder bekommen und ihre eigene Familie starten. Und die beiden waren Moabiterinnen. Also das war ihre Heimat. Ja, da kamen sie her und jetzt würden sie in ein fremdes Land gehen. Also ganz kurz umgesagt, die beiden hatten noch eine Zukunft vor sich. Im Gegenteil zu Naomi. Und so dankt Naomi ihnen von Herzen ja, für ihre Treue und für ihre Liebe. Und sie will sie heimschicken, weil sie sagt, ey, bei mir gibt es einfach gar nichts. Ich habe
keine Zukunft, kein Ort, ich weiß nicht mal, wo ich hingehen soll. Ihr habt Familien, geht doch nach Hause. Ja, ich kann euch nicht mal andere Söhne als Männer anbieten. Und selbst wenn, wäre es total bekloppt, dass ihr darauf jetzt wartet, bis ihr alt genug seid. Also wollt ihr so lange warten? Und ein zweiter Punkt, den wir auch nie vergessen sollten, sind diese Spannungen zwischen Israel und Moab. Also im Moment war Naomi die Fremde in Moab. Aber wenn die beiden jetzt mitgehen würden, dann wären sie die Fremden in Israel. Und wenn ihr mal ins zweite Kapitel lest, dann werdet ihr einen Mann namens Boas entdecken, der seinen Männern den Befehl gibt, als Ruth auf seinem Feld aufliest und er sagt, und ihr lasst die in Ruhe. Also er muss es sogar befehlen. Jetzt stellt euch vor, so zwei süße junge Ausländerinnen, hilflos, schutzlos, mittellos und das in dieser Zeit. Es war richtig gefährlich. Okay, es war richtig gefährlich. Und Naomi macht ihnen klar, hey, ihr habt nicht nur keine Zukunft bei mir, ihr begebt euch auch noch in größte Lebensgefahr, wenn ihr mit mir gehen wollt. Und dann finally, spielt sie diese Karte aus, die wir mal die Gott-Karte nennen wollen. Ja, also wenn immer jemand die Gott-Karte ausspielt, dann ist das Gespräch eigentlich rum. Das ist immer so, wenn du sagst, der Herr hat mir gesagt. Oder ich weiß das genau vom Herrn. Also irgendwie sowas in der Richtung, ja. Sie spielt jetzt auch so eine Gott-Karte aus und sie sagt, passt mal auf, Leute. Die Hand des Herrn ist gegen mich ausgegangen. Für Naomi war das total klar. Was mir hier gerade passiert ist, das ist kein Zufall. Das hat Gott gewirkt. Das hat Gott gemacht. Er hasst mich. Gott ist gegen mich. Und jetzt denkt mal einen Moment nach, meine süßen Schwiegertöchterchen. Wenn ihr euch an mich hängt, was wird dieser Gott mit euch machen? Ganz genau. Er wird euch das gleiche Schicksal treffen lassen, wie es mich getroffen hat. Ich bin verflucht. Und nimm das mal in den Worten von Gandalf dem Grauen zu sagen, flieht, ihr Narren, bevor euch das gleiche Schicksal trifft. Und für Orpah, ja, so hart das ist, klingt das einfach richtig. Und hey, nehmen wir es mal, wenn wir ihre Ratgeber wären, wir würden auch sagen, also Ladies, legen wir mal die Karten auf den Tisch. Bleib bitte daheim, weil alles andere wäre vollkommener Schwachsinn. Orpa geht, aber Ruth bleibt. Und dann kommen diese ganz berühmten Verse, die man so voll gerne auf Hochzeiten vorliest, ne? Und die auch einfach wirklich wunderschön sind. Und zwar sagt Naomi, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und zu ihrem Gott zurückgekehrt. Kehr auch du um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth sagte, dringe nicht in mich, dich zu verlassen, von dir weg umzukehren. Denn wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben. Und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen. Nur der Tod soll mich und dich scheiden. Wow, das ist mal schön, oder? Alter. Das ist Hingabe. Ich sage euch eine Sache, wenn irgendwann mal jemand zu euch sowas sagt, lasst diese Person niemals los, okay? Niemals. Also sie wird euch schon nicht loslassen, aber ihr dürft auch nicht loslassen. Ja? Was Ruth hier sagt ist, ey, ich binde mich mit allem, was ich bin und was ich habe, an dich. Was dir widerfährt, soll auch mir widerfahren, bis in den Tod. Und dann ist interessant, sie beruft sich auf Gott, so wahr Gott mir helfe, der Herr. Aber sie beruft sich nicht auf ihre moabitischen Götter, sondern sie beruft sich auf den israelitischen Gott, auf Jahwe. Das heißt, vielleicht ist das so ein Stück weit sowas auch wie ihr Bekehrungsmoment. Und sie sagt, ey, ich will diesen Gott. Und wisst ihr, was daran so erstaunlich ist, an dieser Aussage, die sie hier macht, ist, wann immer jemand den Weg in ein neues Land macht, ja, dann ist das ein drastischer Schritt. Also ein Immigrant, ein Einwanderer ist jemand, der so das Vertraute hinter sich lässt und sich aufmacht ins Unbekannte. Und Uday, ne, du hast es schon mitgemacht, du könntest uns hier viel erzählen, wie hart es ist, wie schwer es ist, so die eigene Kultur zu verlassen, eine komplett neue Kultur kennenzulernen, mit all den Problemen, all den Schwierigkeiten, die das mit sich bringt. Es braucht extrem viel Mut. Aber jeder, und das kann man, glaube ich, durch alle Kulturen hinweg sagen, jeder, der das macht und der diesen Weg auf sich nimmt, der macht das aus einem Grund, nämlich der Hoffnung auf ein besseres Leben. Okay, die Hoffnung auf ein besseres Leben ist der Hauptmotor für Immigration weltweit. Aber hier in unserer Geschichte ist jemand, der bereit ist, alles hinter sich zu lassen, alles Vertraute zu verlassen, seine eigene Kultur aufzugeben und ins Ungewisse zu gehen, in dem Wissen, dass ein schlechteres Leben auf sie wartet. Okay, sie hat nicht die Hoffnung auf ein besseres Leben, sie hat die Gewissheit eines schlechteren Lebens. Und das macht ihre Aussage so unfassbar erstaunlich, aber auch so kostbar. Und ich möchte euch eine ganz ähnliche Stelle gegenüberstellen, die dann aber erst so, sagen wir mal, 1200 Jahre nach Ruth geschrieben wurde, aber die so die gleiche Einstellung zeigt. Und zwar wurde da etwas über Jesus geschrieben. Und zwar heißt es da, er, also Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Wisst ihr, Ruth musste davon ausgehen und Jesus wusste es sehr genau. Dieser Weg, den sie gehen werden, wird in Elend und Tod enden. Und beide gehen ihn dennoch ganz bewusst. Warum? Warum um alles in der Welt sollte jemand so etwas tun? Und die Antwort darauf, auf diese Frage nach dem Warum, die finden wir in einem ganz kleinen, aber unfassbar tiefen hebräischen Wort, das ihr hier vorne auch überall seht. Und dieses Wort heißt Chesed. Chesed. Ja, das ist ein ganz kleines Wort. Chesed. Ja, könnt ihr euch merken, so auf der nächsten Grillparty mal so mit euren Hebräisch-Skills angeben. So. Also mein Chesed, ne, das, naja. Also Chesed ist, ist so ein Wort, das kannst du nicht gut übersetzen. Es gibt kein einziges deutsches Wort, was den Sinn von Chesed richtig wiedergeben würde. Deswegen wird es in unseren Bibeln mit Worten übersetzt wie Gnade oder Treue oder Güte oder Barmherzigkeit oder bedingungsloser Liebe. Also Chesed bezieht sich auf eine tiefe und beständige Liebe und Loyalität. Und es ist immer ein freiwilliger Akt. Chesed ist immer freiwillig, du kannst es nie erzwingen, du kannst auch nie jemanden dazu verpflichten. Aber es ist immer so dieses über etwas hinausgehen. Ja? Es ist nicht das, was von dir verlangt wird jetzt. Ne? Was weiß ich, wenn du jetzt verheiratet bist, dann wird von dir verlangt, du sollst deine Frau lieben. Sondern es ist noch ein darüber hinausgehen. Ja? Es ist noch viel mehr. Und dieses Wort, dieses Chesed, das zieht sich durch dieses ganze Buch Ruth. Es ist diese verborgene Gnade, die sich durch dieses ganze Buch zieht. Du siehst das nicht, aber du erlebst das doch wieder überall. Ruth zeigt Naomi Chesed, Liebe und Loyalität. Und Jesus hat uns in gleicher Weise diese unverdiente Liebe, diese Gnade und diese Barmherzigkeit gezeigt. Beide sind sie bereit, in ein fremdes Land zu gehen, sich quasi mit einer fremden Kultur eins zu machen, in dem Wissen, dass ihre Treue, ihre Liebe und ihre Barmherzigkeit, also ihr Chesed, sie alles kosten wird. Und das ist Liebe. Das ist bedingungslose Liebe und Treue. Und wisst ihr, das ist auf der anderen Seite auch wieder interessant, weil Naomi zeigt auch Chesed ihren Schwiegertöchtern gegenüber, weil sie schickt sie zurück. Und du könntest auch hier fragen, stopp mal, warum sollte sie das eigentlich tun? Ist doch total komisch. Also eigentlich sind diese beiden Schwiegertöchter das Einzige, was sie noch hat. Ja, und sie können jetzt sagen so, hey, komm, wir bleiben zusammen, zu dritt haben wir noch mehr Chancen als allein. Bleib doch bitte bei mir, weil vielleicht kriegen wir es dann irgendwie hin. Eigentlich sind diese beiden Mädels ihre einzige Hoffnung und der einzige Rettungsanker, an dem sie sich noch festklammern könnte. Und eigentlich sollten wir annehmen, dass sie anfleht, sie nicht zu verlassen. Aber das Gegenteil ist der Fall. Sie schickt sie weg. Und auch hier kannst du fragen, warum? Und auch hier ist die Antwort wahrscheinlich, Chesed, diese bedingungslose Liebe. Bei mir erwartet euch nur Leid und Tod. Wisst ihr, Naomi schaut über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse hinaus, auf das, was für ihre Schwiegertöchter das Beste ist. Und sowas nennt man hingebungsvolle Liebe. Ja, sie ist nicht ich-bezogen, sie schaut nicht auf, was wäre jetzt für mich das Beste, sondern sie schaut auf den anderen und überlegt sich, was ist für dich das Beste in deiner Situation? Und sie sieht jetzt ihre Schwiegertöchter und egal, was das für sie selbst bedeutet, sagt sie zu ihnen, geht weg von mir. Und das ist exakt der Moment, in dem Ruth sagt, ich will deinen Gott. Ich will deinen Gott. Ich will nicht meine moabitischen Götter, sondern ich will deinen Gott. Merkt ihr das, als Orpa geht, was Naomi sagt? Sie sagt, siehe, deine Schwägerin ist zu ihrem Volk und ihrem Gott zurückgekehrt. Ja, auch das damals ein kulturelles Ding. Jede Nation hatte so seine eigenen Götter. Außer Israel war immer ein bisschen anders, weil Israel hat gesagt, unser Gott ist der einzig wahre Gott. Eure Götter sind eigentlich gar keine Götter. Es war immer dieser exklusive Anspruch. Aber Ruth sagt, ich will aber gar nicht meine moabitischen Götter. Ich will deinen Gott. Ich will deinen Gott. Und das ist interessant, oder? Weil Naomi redet ja überhaupt nicht positiv über ihren Gott. Sie sagt so, hey, der ist dran schuld, dass mir hier dieses bittere Leid widerfahren ist. Gott ist gegen mich. Er ist verantwortlich für alles. Aber Ruth sieht was ganz anderes. Ruth sieht etwas, nämlich in Naomi. Und sie sagt, der Grund, warum ich an deinen Gott glauben möchte, ist die unglaubliche Liebe, die er in deinem Herzen hervorbringt. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der mich so liebt, wie du mich gerade liebst. Und ich weiß, dass dein Gott in seinen Ansprüchen der exklusivste Gott der ganzen Welt ist. Ja, der erlaubt keine anderen Götter neben sich und er sagt von sich selbst, dass er der einzig wahre Gott ist. Aber unsere Götter können diese Art von selbstloser Liebe niemals hervorbringen. Das kann nur dein Gott. Schau dir an, wie sehr du mich liebst. Sieh dir an, wie du bereit bist, mich zurückzuschicken. Sieh dir an, wie du bereit bist, meine Bedürfnisse über deine Bedürfnisse zu stellen. Obwohl du dir so sehr wünscht, dass ich bei dir bleibe. Sieh dir an, was für eine bedingungslose Liebe dein Gott in deinem Herzen schafft. Dieser Gott muss selbst so lieben. Ich will diesen Gott. Und so ziehen sie zusammen zurück nach Israel in die große Ungewissheit. Und ich möchte euch zwei Aspekte aus diesem ersten Teil der Geschichte mitgeben und euch einladen, dass ihr euch in der kommenden Woche einfach nochmal intensiver damit auseinandersetzt. Und zwar der erste Punkt ist folgender, ist Hoffnung. Der erste Punkt ist Hoffnung. Es gibt Zeichen der Hoffnung, selbst in den allerschwierigsten und den alleralltäglichsten Leben. Ja, egal wo du gerade durchgibst, es gibt Hoffnung. Weil Gott unter der Oberfläche arbeitet. Seine liebevolle Gnade, sein Chesed, ja, das ist ganz oft verborgen. Wir sehen das nicht direkt. Man muss die Augen offen halten, aufmerksam sein. Aber das ist es, was das Buch Ruth uns lehrt. Ja, du darfst nie die Hoffnung verlieren. Und das soll kein so ein platter Aufkleberspruch sein. Ja, du darfst nie die Hoffnung verlieren. Nein, warum darfst du nie die Hoffnung verlieren? Weil es einen Gott gibt. Es gibt einen Gott und egal, was in deinem Leben vor sich geht, dieser Gott tut 10.000 Dinge zu seiner Ehre und zu deinem Besten, selbst wenn er abwesend zu sein scheint. Und in diesem Buch Ruth haben wir schon festgestellt, es gibt hier nichts Wunderbares in dem Sinne, dass hier krasse Sachen passieren. Ja? Es gibt keine Träume, keine Visionen. Das ist ein Buch für Menschen, die in ihrem Leben sich eigentlich umsehen und nichts Dramatisches, keine dramatischen Gebetserhörungen oder sowas, keine dramatischen Ereignisse irgendwelcher Art sehen. Sie sehen nur die alltäglichen, profanen Zeiten. Und dieses Buch Ruth versucht dir zu sagen, dass Gott auch gerade in diesen Zeiten am Werk ist. Er ist immer noch da. Er ist immer noch am Werk und er arbeitet, auch wenn du das nicht sehen kannst. Und wir müssen lernen, diese Zeichen der Hoffnung zu erkennen, die Gott unter der Oberfläche verborgen wirken lässt. Wisst ihr, als Naomi nach Hause kommt, da sagt sie, voll bin ich gegangen und leer hat Gott mich zurückgebracht. Also es sind immer diese Gegensätze auch, die ihr in diesem Buch findet. Und, Und jetzt siehst du das, ja, also jetzt bin ich leer wieder hierher gekommen und dann schauen diese Frauen, mit denen Naomi sich unterhält, so hinter sie und fragen sie, wer ist denn das da hinter dir eigentlich? Das ist Ruth. Und das ist genau die Ruth, die gerade das wunderschönste Hingabestatement ever, die liebevollste Freundschaftserklärung gegeben hat. Aber Naomi sieht sie in diesem Augenblick gar nicht mehr. Das ist Ruth. Sie sieht nur noch ihre dunklen Wolken, sieht nur noch Bitterkeit, sieht nur noch ihre Leere. Ja, ich bin Mara. Ich bin Bitterkeit. Und wisst ihr, was wir daraus lernen können, ist, Naomi hat so eine konkrete Sichtweise darauf, was Gott ihrer Meinung nach in ihrem Leben tun muss. Und wenn er das nicht tut, und wenn die Dinge nicht so laufen, naja, dann ist er eben gegen mich. Und dann gibt es ihn nicht mehr. Sie sieht gar nicht die großartigen Dinge, die Gott bereits wieder in ihr Leben legt. Und einige von euch befinden sich vielleicht gerade auch an genau dieser Stelle. Du hast einen Plan und die Dinge laufen nicht so, wie du es dir denkst, wie sie laufen sollten. Und du bist blind für diese unglaublichen Dinge, die Gott bereits in dein Leben gebracht hat oder die vielleicht auch in deinem Leben hält. Du siehst das einfach nicht. Du hast keine Hoffnung. Und Ruth erinnert uns daran, dass wir Gottes verborgene Gnade ganz häufig in den alltäglichen Dingen erleben und sehen dürfen. So etwas Alltägliches in Anführungsstrichen wie ein guter Freund. Hier ist Naomi, die sagt, Gott hat mich verlassen. Und auf der anderen Seite ist da Ruth, die sich an sie klammert, wie es so schön heißt. Aber als Ruth sich an sie klammert, klammert sich eigentlich Gott an sie. Und sie hat es nicht gesehen. Und Gott klammert sich an dich. Weißt du, wenn du an ihn glaubst, hält Gott an dir fest. Gott lässt dich niemals los. Und das müssen wir lernen zu sehen. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du dir nicht vorstellen kannst, dass dein Leben sich jemals verändern wird. Dass irgendwie deine Situation anders wird. Vielleicht fehlt dir gerade dieser Blick auf Gottes verborgene Gnade, die in deinem Leben an ganz vielen Stellen sichtbar ist. Vielleicht siehst du auch die Rut in deinem Leben nicht. Und deshalb brauchst du gute Freunde, die dir helfen, immer wieder den Blick darauf zu richten und zu sehen, was in deinem Leben ist. Und damit sind wir beim zweiten Aspekt, nämlich Freundschaft. Also das erste war Hoffnung, zweiter Aspekt ist Freundschaft. Was hat Ruths Leben verändert? Es war keine Predigt, es waren keine Programme und es war kein großartiges Buch, es war kein Kurs, es waren keine krassen Argumente. Und was hat Naomis Leben so verändert? Ne? Sie war arm, sie war hoffnungslos. War es irgendwie ein Regierungsprogramm, ja, dass irgendwie das israelische Sozialministerium sich ihrer angenommen hat oder dass sie einen Sack voll Geld gefunden hätte? Was war ihre Rettung? Was war die entscheidende Wendung in ihrem Leben? Dass die Geschichte am Ende, Achtung, Spoiler-Alarm, dass die Geschichte am Ende ein Happy End hat, dass sie versorgt sind, wirtschaftlich, aber auch sozial, dass sie geistlich auch wieder geheilt sind, in ihrer Seele heil geworden sind. Das hat Gott gewirkt, aber den Weg und den Kanal, den er gebraucht hat, war Freundschaft. Freundschaft hat sie gerettet. Sowohl Naomi als auch Ruth. Freundschaft ist so ziemlich der einzige Weg, den ich kenne, um das Leben eines Menschen zu verändern. Es ist Freundschaft. Und niemand, ganz egal, ja, wie begabt du bist oder wie klug du bist oder wie mächtig du bist oder ob du vielleicht sogar der Bundeskanzler bist, was kannst du verändern? Ja, du kannst so außenrum ein paar Änderungen reinbringen, aber wirklich nachhaltige Veränderungen. Auch wenn du ein großartiger Prediger bist und dich vielleicht toll ausdrücken kannst. Also meinst du, du wirst so damit das Leben eines anderen Menschen tiefgehend verändern? Ich will nicht sagen, dass das nichts ist. Ja, flankierend ist es durchaus hilfreich und vielleicht sind es einige von euch hier, die sagen so, hey, für mich hat mal eine Predigt wirklich einen guten Start gebracht. Aber dann waren es doch die Menschen um euch rum, die euch mitgetragen haben. Es waren Freunde. Und pass auf, wisst ihr, das ist so wichtig. Wenn du hierher kommst in diese Kirche und du ein Teil davon wirst und du entwickelst keine tiefer gehenden Beziehungen, dann wirst du im besten Fall durch diese Gottesdienste hier vielleicht so ein bisschen inspiriert, aber dein Leben wird sich wahrscheinlich nicht großartig ändern. Wenn du niemanden an dich ranlässt, der dir wirklich nah sein darf, mit dem du über das nachdenkst, was du hier hörst, was in deinem Leben passiert, wo du Dinge, die dir mit Gott vielleicht passieren, zusammenbringen kannst, wo du das reflektierst, wo jemand ist, der auch in dein Leben reden darf, den du in dein Leben reinredest, dann wirst du nur sehr, sehr schwer diese Veränderung in deinem Leben erleben, nach der du dich vielleicht sehnst. Und wisst ihr, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, die Zeiten, in denen ich am meisten gelernt habe, die Orte, von denen ich sage, so, boah, das hat mein Leben wirklich verändert, das waren nicht die Vorträge, die ich gehört habe, das war meistens nicht der Inhalt, den ich gehört habe oder die Kurse, die ich mitgemacht habe, sondern es waren die Menschen, mit denen ich zusammen war. Die Freunde, mit denen ich danach zusammensaß, mit denen ich mich ausgetauscht habe, Leben geteilt habe, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Das hat Veränderungen gebracht. Und Leute, Freundschaft ist für uns heute so unfassbar herausfordernd, weil wir ziehen uns einfach so gerne zurück. Wir ziehen uns so gerne zurück, gerade wenn Probleme da sind. Hey, ich meine, ich gebe es ja immer nur ungern zu, aber ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich habe es schon so unfassbar oft mitbekommen und es tut mir jedes Mal so leid, weil es ist meistens der gleiche Weg. Leute haben Probleme in ihrem Leben und sie sagen, puh, ich muss mich jetzt erstmal zurückziehen, ich muss das alleine klären. Ja, alleine ist immer ein schlechter Tipp, aber das ist so dieses Ding. Ich will das alleine für mich machen und somit kündigen sie so ein Stück weit Freundschaft und Beziehung und nach einiger Zeit, es ist bei so vielen passiert, kündigen sie auch Gott die Freundschaft. Das geht so schnell, dass Leute sich zurückziehen. Und wir brauchen einfach einander. Und wir kommen jetzt aus dieser, ich kann das immer nur wieder sagen, wir kommen auch noch aus dieser Corona-Zeit und das hat uns stärker geprägt, als wir meinen. Ja? Echte Beziehungen zu leben, auch darum zu kämpfen um echte Beziehungen. Für Freunde da sein, aber auch Freunde anzunehmen, Liebe anzunehmen, das fällt uns so schwer. Und einmal mehr ziehen wir uns lieber schnell zurück, ja, zurück in unsere eigene Sicherheit, in unser Haus, in unsere Festung. Ja, ich habe meine Meinung und ich habe Recht, fertig, Beziehung beendet. Und dann kommt noch ein Punkt hinzu, der es uns auch nochmal schwer macht, Beziehungen zu leben, weil wir sind nun mal alles Individualisten, oder? Und sind wir mal ganz ehrlich, eigentlich brauche ich doch nur mich und meinen eigenen Weg. Ja, I did it my way. Ist nett, dass ihr alle da seid, aber ich brauche euch nicht. Das ist leider so eine unglaublich fette kulturelle Lüge, auf die wir aber alle so reinfallen und in der wir alle so tief drin hängen. Und deswegen ist auch Gemeinde für uns etwas so unfassbar Herausforderndes. Ne? Klar, kein Thema, ne? Ich setze mich sonntags in den Gottesdienst, ich trinke danach auch noch einen Kaffee und unterhalte mich so ein bisschen über Leverkusens Siegeszug. Easy, kein Thema. Aber wirklich jemand in mein Leben lassen, wirklich Anteil nehmen am Leben anderer und an ihren Sorgen und Problemen. Leute, das ist die Herausforderung, die wir Woche für Woche für Woche in unseren Kleingruppen durchkämpfen. Auch sich nicht einfach hinter einem Bibeltext zu verstecken, so ein bisschen theologisieren, ja, ein bisschen philosophieren und klug daherreden. Nein, sondern mal mein Leben zu öffnen und reinschauen zu lassen und anderen mich mitzuteilen, mich nicht zu verstecken, sondern auch für andere ein Freund zu sein, mich zu öffnen. Boah, das ist schwer. Und dennoch, Leute, ist es der einzige Weg, wie sich das Leben eines Menschen am Ende wirklich verändert. Was du brauchst, ist Freundschaft. Und die Frage ist, was brauchst du denn für diese Freundschaft? Ruth sagt zwei Dinge, die man im Endeffekt braucht. Ja? Sie sagt, wo du hingehst, da gehe ich hin. Und wo du bleibst, da bleib ich. Und du musst eine Verpflichtung eingehen. Also du musst dir Zeit nehmen und eine Verpflichtung eingehen. Nichts trennt uns, außer dem Tod. Ja, so tief musst du deine Verpflichtung vielleicht nicht machen. Aber weißt du, wenn du einer Beziehung Zeit gibst, aber nicht durch dick und dünn miteinander gehst, oder wenn man andererseits sagt, dass man einer Person verpflichtet ist, aber keine Zeit mit ihr verbringt. Ja, also vielleicht habt ihr geheiratet, und sagt, ja, natürlich bin ich meinem Mann verpflichtet oder meiner Frau, aber ihr verbringt keine Zeit miteinander. Sorry, dann habt ihr keine Freundschaft. Das sind die zwei Aspekte, die dazugehören. Ja? Zeit plus Hingabe plus bedingungslose Liebe. Also ich nehme dich so an, wie du bist. Ich versuche nicht, dich zu verändern. Und du hast Freundschaft. Und ich bin davon überzeugt, dass das genau das ist, wonach wir uns tief in unserem Herzen sehnen. So einen Freund im Leben zu haben. So angenommen zu sein. So geliebt zu sein. Und wisst ihr was? Jesus will dir dieser Freund sein. Er hat es bewiesen. Er hat seine Hingabe bewiesen an einem Kreuz. Und er hat gesagt, ich gehe für dich in den Tod. Und er ist da für dich. Er hat Zeit für dich. Er bietet dir Freundschaft an. Und die Frage ist, wie antwortest du auf seine Freundschaft? Wie antwortest du darauf? Und das Interessante ist, dass Jesus meistens seine Freundschaft und seine Liebe durch die Menschen in deinem Leben ausdrückt. Das ist der Kanal, den er ganz oft wählt. Und auch hier ist die Frage, wie antwortest du darauf? Es kommt nicht von ungefähr, dass Jesus gesagt hat, das größte Gebot, lieb Gott und lieb Menschen. Es geht um Freundschaft, Leute.
Das war der Predigt-Podcast von Neuland. Wir hoffen, du konntest dir gut was mitnehmen, einen Schritt in dein eigenes Neuland machen und Gott mehr entdecken. Wenn du Fragen hast oder einfach so mal Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, schreib uns einfach eine Mail an hallo@neuland-church.de. Bis zum nächsten Mal.